geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Jeden dritten Sonntag im Monat ab 15 Uhr auf
Radio Frei.
Stark und ich bin frei.
In der Leitung ist jetzt Andreas Rosen von der Stiftung Nord-Süd-Brücken, die entwicklungspolitische Bildungsarbeit im Inland wie auch entwicklungspolitische Projekte im Ausland fördert. Schönen guten Tag, Herr Rosen.
Schönen guten Tag.
Ihre Stiftung hat sich zur Aufgabe gestellt, durch ihre Arbeit zu einer gerechteren Welt beizutragen. Wie ist das 2019 gelungen?
Wir sind ja eine fördernde Stiftung in Ostdeutschland im Bereich Entwicklungspolitik und wesentlich gelingt uns das natürlich durch die Unterstützung von Projekten von ostdeutschen Vereinen, die Bildungsarbeit in Schulen und außerhalb zu Fragen des globalen Lernens präsentieren oder aber durch die Unterstützung von solidarischen Auslandsprojekten. Also das ist so, sagen wir mal, unser kleiner bescheidener Beitrag zu einer gerechteren Welt auf einer sehr unmittelbaren Ebene. Da geht es ja um Projekte der Armutsbekämpfung, um Projekte, die sich für Menschenrechte einsetzen, für Klima-Umweltfragen. Also das ist so unser abgeleiteter Beitrag. Also vielleicht kann ich noch mal einen erwähnen, der dann auch tatsächlich die Institutionen der Stiftung betrifft. Wir haben 2019 eine sogenannte Kindesschutzrichtlinie für die Stiftung Nord-Süd-Brücken verabschiedet. Da geht es eben um den Schutz von Kindern vor sexualisierter Gewalt und Missbrauch. Die Stiftung verpflichtet sich mit dieser Policy, die Rechte der Kinder, die ja auch in der UN-Kinderrechtskonvention festgelegt sind, zu schützen als Institution. Das heißt, wir als Mitarbeiterinnen und der Vorstand unterschreiben selbst Verpflichtungen, dass wir das tun. Wir machen aber auch eines, wir geben sozusagen diese Verantwortung auch an die Projekt- und Antragsteller weiter und sagen, hey, wenn ihr Geld von der Stiftung Nord-Südbrücken wollt, müsst ihr sicherstellen, soweit es geht, dass Kinder, die als Zielgruppe eurer Arbeit angesprochen werden, geschützt werden vor jeglicher Form des Übergriffs. Also das ist jetzt vielleicht so eine ganz konkrete Art, wie wir versuchen, den Spielraum für Missbrauch kleiner zu machen und dadurch dann sowohl hier in Deutschland als auch weltweit die Welt ein ganz klein wenig gerechter machen.
Und gab es denn von den geförderten Projekten 2019 welche, die besondere Erwähnung verdienen?
Ja, das ist bei ungefähr 300 Projekten, die die Stiftung jetzt im zurückliegenden Jahr gefördert hat, auch immer ein bisschen schwierig. Also sagen wir mal, es gibt so ein Projekt, auch aus Thüringen, interessanterweise, vom Freundeskreis Kati e.V. aus Erfurt, die in Westafrika 50 Frauen dabei unterstützt haben, die ausgebildet wurden in der Herstellung von Seife auf natürlicher Basis. Das ist jetzt einfach nichts Besonderes, sondern eher so was Repräsentatives, Durchschnittliches, wo mit wenig Geld über die Vereine, in dem Fall also Freundeskreis Kati, Partner in Westafrika unterstützt werden, die dann wiederum Frauen eine Möglichkeit einräumen, so ein bisschen, sagen wir mal, eigenes Geld zu verdienen, um den Weg der selbstbestimmten Entwicklung ein Stück weit weiter zu beschreiten. Das wäre so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, was sehr eindrücklich ist hier aus der Inlandsarbeit, es gibt die Bühne für Menschenrechte, die mit Schauspielern arbeitet, also auch mit Schauspielern in Thüringen und Sachsen-Anhalt, wo diese Schauspieler Zeugnisse und Texte von geflohenen Menschen vorlesen, die sehr eindrücklich sind. Also minimalistisches Theater, wo Fluchtgeschichten, Geschichten des Scheiterns, Leben in Abschiebegefängnissen und ansonsten auch in Gefängnissen, wo sie unterwegs auf dem Weg der Migration oder Flucht gestoppt werden, diese Geschichten erzählen. Und wer das einmal gesehen hat, der ist sehr beeindruckt von dieser Dramaturgie.
Die Stiftung pflegt laut eigener Aussage bewusst einen demokratischen und partizipativen Stil. Wie drückt sich denn das in der Entwicklung und Umsetzung von Projekten aus?
Ich würde vielleicht sogar anfangen, also bevor das in die Umsetzung von Projekten geht, ein Anspruch der Stiftung ist, wenn Anträge hier reinkommen, wir lehnen nicht sofort ab. Das heißt, also wir kriegen ein Projekt und das ist jetzt vielleicht noch nicht ganz optimal, dann sagen wir nicht, Edge, also das hat jetzt unseren Ansprüchen nicht gereicht, deswegen lehnen wir das ab, sondern was wir machen grundsätzlich ist, wir begleiten und beraten. Also wir stellen, die Kolleginnen stellen dann Rückfragen, fordern auf, hier noch nachzubessern, geben nochmal eine Möglichkeit, mit den Partnern, sei es im Süden oder hier, schulischen Partnern darüber zu sprechen, können wir das Projekt vielleicht noch verbessern. Also das ist so unser Anspruch. Jetzt gegenüber den Partnern, die hier Anträge stellen, ja, also um bewusst auch dieses Machtgefälle zwischen Geldgeber und Antragsteller so ein bisschen aufzuheben. Was jetzt Partizipation und Transparenz und Demokratie bei sogenannten Südprojekten oder Auslandsprojekten oder Projekten der Armutsbekämpfung angeht, weisen wir eigentlich immer darauf hin, dass sie die Antragsteller, also die Vereine meinetwegen aus Thüringen, ihre eigene Rolle reflektieren sollen. Was ist eigentlich ihre Rolle? Und wir schocken die immer, indem wir sagen, hey, eure Rolle ist jetzt erstmal nur, das Geld zu beschaffen. Um alles andere kümmern sich dann die Vereine vor Ort und auch die Zielgruppen vor Ort. Das sind die Träger von Entwicklung, das sind die Lokomotiven von Projekten und eure Rolle ist erstmal, das Geld zu beschaffen, damit die ganz konkret auf lokaler Ebene Möglichkeit haben, ein Projekt, was ihren Bedürfnissen und Vorstellungen entspricht, umzusetzen.
Und wie reagieren die Vereine und Antragstellerinnen darauf?
Also jetzt, wenn wir bei den Südprojekten bleiben, oftmals auch sehr verstört, ne? Weil natürlich viele von denen, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen und ohne polemisch zu sein, die wollen helfen, aber überfrachten ihre eigene Rolle, also sozusagen von Erfurt oder Jena oder von Sommer da zu wissen, was in einem Land wie Gambia oder Nicaragua oder Vietnam gebraucht wird, ist natürlich eine ziemliche Anmaßung. Ja, also, aber da der menschliche Impuls halt zu helfen da ist, kommen die schnell in so eine Position rein, wir machen, wir setzen um, wir haben die Idee und da stoppen wir sie immer und das führt dann erstmal zu Irritationen. Die wollen natürlich in ihrem Tatendrang nicht gestoppt werden. Aber es ist dann ganz oft so, dass sie dann durchaus im Prozess, der dann oft in Workshops, die wir anbieten, stattfindet, dann auch verstehen, ja, ihr habt eigentlich recht, also dass wir uns da zurückhalten sollen und eigentlich die entscheidenden Akteure andere sind.
Ein Programm der Stiftung nennt sich Weltoffen solidarisch dialogisch, über das unter anderem auch diese Radiosendereihe gefördert wird. Wer wird da noch gefordert und was machen die Projektstellen?
Jetzt im laufenden Zyklus des WSD-Programms werden insgesamt 15 Vereine gefördert, also in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg, in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und die sind vornehmlich im ländlichen Raum auch angesiedelt, zum Beispiel unter anderem der ASB-Kreisverband Sömmerda e.V., die so, mit Unterstützung ein Weltladencafé und einen Begegnungsort in Sömmerda anbieten, und so ein bisschen versuchen, Sömmer da mit der großen, weiten Welt zu verbinden und dann Themen zu generieren. Ein anderer Verein, der auch eine Leuchtturmwirkung hat, sitzt in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt, Dachverein Reichenstraße e.V., wo über die geförderte Stelle so ein ganzes Netzwerk im Harz mit entwicklungspolitischen Armutsbekämpfungsfragestellungen quasi versorgt wird. Eine wieder ganz andere Region ist der Projekthof Karnitz in Mecklenburg-Vorpommern, sehr, sehr ländlich entvölkert, wo es tatsächlich sowas wie einen Projekthof gibt, wo zu Themen der Nachhaltigkeit, also durchaus mit den Menschen in diesem Dorf, aber auch mit Schülerinnen aus benachbarten Schulen experimentiert wird. Wieder so eine ganz andere Geschichte ist, das liegt wahrscheinlich auch näher, Spirit of Football in Erfurt, wo über das Medium Fußball versucht wird, Kontakt herzustellen zwischen jugendlichen Geflüchteten und einheimischen Jugendlichen und wo der Fußball so als gemeinsame Basis für so einen Prozess der Begegnung und Annäherung stattfindet.
Das ist dann vermutlich eine der Methoden, um die Menschen oder die Teilnehmenden weltoffener zu machen. Ist das aus eurer Sicht erfolgreich?
Ja, also die Erfolge stellen sich, glaube ich, jetzt auch oft nicht so unmittelbar ein. Im Prinzip haben Sie jetzt darauf verwiesen, sagen wir mal, die Instrumente, die uns da zur Verfügung stellen, sind so klassischerweise Workshops, Seminare, wo wir dieses Thema Flucht und Migration, das Thema Antirassismus, die sogenannten Nachhaltigkeitsziele, Agenda 2030, also bespielen. So ein zweites Instrument ist, dass natürlich die Kolleginnen, die bei diesen Vereinen, also natürlich auch bei Arbeit und Leben in Thüringen arbeiten, die sehr kompetent sind und ausgerüstet sind mit Techniken in Moderation, Mediation, Prozessorientierung und Beratung und dergleichen. Und das ist zum Beispiel auch eine, sagen wir mal, eine Expertise, die in den Kommunen, in denen die Kollegen arbeiten, oft nicht vorhanden ist. Ich gebe mal ein Beispiel, was ich sehr durchschlagend fand. Wir hatten in dem Vorläuferprogramm also eine sehr engagierte Frau aus Brasilien, die in Bautzen mit Geflüchteten, vor allen Dingen mit jugendlichen Geflüchteten gearbeitet hat. Da gab es große Auseinandersetzungen in Bautzen vor 2-3 Jahren, die auch in rassistischen Übergriffen geendet sind. Und die Stadt Bautzen hat dann erkannt, dass diese von uns geförderte WSD-Fachkraft so viel Expertise hat, dass sie unbedingt in den kommunalen Sicherheitsrat, wo sonst nur Polizei und Ordnungsamt saßen, mit aufgenommen wird, um einfach diese Probleme vor Ort aus einer anderen Perspektive und mit anderen Lösungsmitteln auch anzugehen. Und das, finde ich, ist eigentlich schon ein ganz schöner Erfolg.
In dem Programm ist ja auch Solidarität ein starkes Wort. Doch oftmals endet gerade diese am eigenen Gartenzaun oder wenn es ums Geld geht, ganz sprichwörtlich. Mhm. Warum sollen denn Menschen solidarisch miteinander umgehen, auch oder gerade im globalen Kontext?
Ich denke, das hat ja auch das zurückliegende Wahljahr in den drei ostdeutschen Bundesländern gezeigt. Das ist ein Thema in Deutschland, das ist ein Thema in Europa und es ist auch ein Thema weltweit. Wenn man einfach das mal zusammenzieht und sagt, die Welt wird wieder egoistischer. Ja, also ich nehme da jetzt nur mal das Motto von aus den USA, Make America Great Again, und das ist ja so ein bisschen das Leitmotto von vielen populistischen, rechtspopulistischen Bewegungen, Deutschland zuerst oder was auch immer. Und vor diesem Hintergrund eigentlich eines zunehmenden nationalen Egoismus, ja, der auch seine Entsprechung darin findet, dass aus vielen multilateralen Prozessen auf UN-Ebene ausgestiegen wird. Auch da kann man das Verhalten der USA nehmen, aus dem Klimabündnis auszusteigen, aus dem Finanzierung von HIV/AIDS, diesem National Global Fund, auszusteigen, aus anderen Prozessen, dem Iran-Abkommen. Also diese ganzen Rückkehr des Nationalismus und das sich Beziehen auf das Glück der eigenen Gesellschaft ist sozusagen eine Kraft, der man dann eben Solidarität als Alternative entgegensetzen kann. Ja, und ich finde, das muss man auch stark machen. Also die Klimafrage kann nur in Solidarität aller Staaten und Gesellschaften miteinander gelöst werden. Es gibt, finde ich, auch, sagen wir mal, Konzepte von Rousseau, der Gesellschaftsvertrag über Ubuntu, der Mensch ist Mensch nur durch andere Menschen, bis hin zu Brünn wie wir und zu der Agenda 2030, die ja auch ein Gesellschaftsvertrag von den Staaten weltweit ist. Da gibt es viele Anlehnungen, wo man sagt, das Schmiermittel für all diese Konzepte jenseits des Nationalismus, wo man an was Größeres, Gemeinsames denkt, ist eben die weltweite Solidarität auch. Und deswegen ist sie wichtig, benannt zu werden. Und deswegen ist es auch, glaube ich, wichtig, sie ganz konkret vor Ort auszuführen und anderen vorzuführen als gutes Beispiel.
Solidarität und Weltoffenheit erscheinen oder sind in einer entwicklungspolitischen Stiftung ja quasi natürlich logisch beinhaltet. Doch in dem Programm steht ja auch dialogisch als Schlagwort darin. Was hat es denn damit auf sich?
Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Selbstanspruch, ne? Also nicht nur aneinander vorbeizureden, sondern miteinander zu reden. Das ist auch die Aufforderung an uns in der Entwicklungspolitik, raus aus der Blase. Es ist ja so, dass Entwicklungspolitik sich vor allen Dingen an jene richtet, also sei es in Schulen, an jene Schulen, die willig sind, die offen sind, oder auch in den Gemeinden, Kirchgemeinden, an jene, die mit fairem Handel schon was anfangen können. Und dialogisch ist quasi die Aufforderung, dass wir auch raus aus der sogenannten Blase gehen und uns vielleicht auch mit denen auseinandersetzen, die jetzt erstmal per se nicht so unserer Ansicht sind, die vielleicht auch ganz gegensätzliche Vorstellungen haben von was Gerechtigkeit ist und wo sie endet und was unsere eigene Rolle in der Welt angeht und unsere Verantwortung für die Ursachen von Flucht und Migration zum Beispiel. Ich finde, da haben wir wirklich schon auch noch die Hausaufgabe zu machen, dass wir uns da auch austrauen und auch mit denen ins Gespräch kommen, die nicht unserer Meinung sind.
Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, die für 2020 vermutlich auf Ihrem Zettel steht. Was gibt es denn sonst noch so für Aktivitäten im nächsten Jahr?
Also ich glaube, dass auch die Stiftung als fördernde Stiftung sich mit der Frage aller Fragen, eben der Klimakrise, da bleibt uns einfach keine Zeit. Auch eine fördernde Stiftung in Ostdeutschland muss sich mit der Klimafrage und mit ihrem Beitrag zur Lösung in Anführungsstrichen der Klimafrage beschäftigen. Eine andere, glaube ich, ganz wichtige große Herausforderung ist im nächsten Jahr 2020 jährt sich also zum fünften Mal die Verabschiedung der Agenda 2030, der 17 Nachhaltigkeitsziele. Auch das muss man, glaube ich, würdigen und fragen, wo stehen wir in dem Prozess? Wir haben jetzt noch 10 Jahre bis 2030 und da ist bei sehr vielen Nachhaltigkeitszielen, glaube ich, noch sehr viel zu tun. Da ist eben auch die Frage, was passiert in den ostdeutschen Bundesländern, was passiert auf der kommunalen Ebene zu diesen Prozessen. Und eine weitere Frage, die, glaube ich, jetzt auch erstmal nicht entscheidend kleiner wird, ist die Auseinandersetzung mit dem Rechtspopulismus in Ostdeutschland, aber auch in Berlin. Wie gehen wir damit um? Welche Antworten hat darauf die Entwicklungszusammenarbeit? Wo kann sie Rechtspopulismus entkräften und andere Angebote für Menschen entgegensetzen, die eigentlich einfach eine weltoffene, solidarische, gerechte Gesellschaft eher akzentuieren.
Da wünsche ich viel Erfolg bei der Umsetzung und Durchsetzung der Ziele und Aufgaben und bedanke mich für das Gespräch bei Andreas Rosen von der Stiftung Nord-Süd-Brücken. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank nach Erfurt.
Geborgte Zukunft. Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen.
Stark und ich sehe. Ja, ich weiß.